Wir wollen nun unseren Blick auf Meister Eckharts Predigt Nummer 19 nach der Zählung von Quint richten, die unter dem Titel steht: In der Pforte des Gotteshauses steh und sprich das Wort und bring das Wort vor. Der Predigttitel bezieht sich auf ein Zitat aus dem biblischen Buch Jeremia. Der Germanist Joachim Theissen geht davon aus, dass diese Predigt in der Fastenzeit 1326, genauer gesagt am 27. Februar 1326, in Köln gehalten wurde. Dabei sei die Predigt Teil einer Reihe von insgesamt 10 Predigten. Eckhart war zu diesem Zeitpunkt etwa 65 Jahre alt. Er lebte im Dominikanerkloster Köln, der damals größten deutschen Metropole. Dort wirkte er vermutlich als Lektor, das heißt Professor, an der Ordenshochschule. Die Predigt steht wie üblich bei Eckhart unter Überschrift des Bibelworts, das Teil der Lesung während dem Gottesdienst war. In der Predigt 19 ist es ein Ausschnitt aus der Tempelrede, die sich, wie schon gesagt, im Buch Jeremia, also im Alten Testament, befindet. Um Eckharts Predigt besser zu verstehen, bietet es sich an, einen kurzen Blick auf diese Tempelrede zu werfen. Zur Zeit des Propheten Jeremia, also um ca. 800 v. Chr., war Jerusalem die Hauptstadt des Königreichs Juda. Obwohl das Babylonische Reich sich auf Expansionskurs befand, wuchs sich das Volk und die Führungselite von Juda in Sicherheit. Die Menschen glaubten, dass Gott seinen Tempel in Jerusalem niemals heidnischen Truppen überlassen würde. Solange sie ihre täglichen Tempelrituale abhalten würden, solange würde ihr Gott sie beschützen. Das ist der Kontext der Tempelrede des Jeremia. Jeremia kritisiert die Werkfrömmigkeit der Gläubigen. Sie würden die biblischen Gebote brechen und gleichzeitig denken, der regelmäßige Gottesdienst würde dies ausgleichen. Mit anderen Worten, sie zelebrieren äußerlich ihren Glauben, besitzen aber innerlich keine Spiritualität. Da Jeremias Warnungen unerhört blieben, wurde Jerusalem schließlich zerstört und das jüdische Volk musste ins babylonische Exil. Über 600 Jahre später greift Jesus in seiner Reinigung des Tempels die Tempelrede des Jeremia auf. So verjagt Jesus die Händler aus dem Tempel, stößt die Tische der Geldwechsler um und begründet dies mit Verweis auf das Buch Jeremia. Ich zitiere aus dem Matthäusevangelium. Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Zitat Ende. Jesus kritisiert wie schon Jeremia, dass der äußere Kult über die innere Haltung gestellt wird. Eckhart greift den Gedanken auf, dass die innere Haltung, die Spiritualität, wichtiger sei als äußerliches gottesdienstliches Handeln. Seine Predigt handelt im Wesentlichen davon, wie diese innere Haltung beschaffen ist und wie sich eine solche innere Haltung einstellt. Wir wollen nun die Predigt genauer betrachten. Am Anfang seiner Predigt gibt Meister Eckhart, etwas frei übersetzt, das Bibelzitat aus dem Buch Jeremia wieder. Unser Herr spricht: In der Pforte des Gotteshauses steh und sprich aus das Wort und bring vor das Wort. Zitat Ende. Gott spricht in diesem Bibelzitat also Jeremia direkt an. Er befiehlt ihm, sich in die Pforte des Tempels zu stellen und zu den Menschen zu sprechen. Eckhart kommentiert diese Bibelstelle folgendermaßen, ich zitiere: Der himmlische Vater spricht ein Wort und spricht es ewiglich, und in diesem Worte verzehrt er all seine Macht, und er spricht in diesem Worte seine ganze göttliche Natur und alle Kreaturen aus. Zitat Ende. Gott schafft also durch das Aussprechen seines Wortes alles. Alles, was existiert, wurde durch sein Wort erschaffen. Wir Menschen, die Tiere, die Pflanzen und alle Materie. Diese Lehre vom göttlichen Wort, durch das der eine Gott alles erschafft, ist im Prolog des Johannesevangeliums nachzulesen. Sie ist zentral für Eckharts Theologie. Nach Sprich aus das Wort, der Verweis auf die Lehre vom göttlichen Wort, übersetzt Eckhart das Bibelzitat weiter mit Und bring hervor das Wort. Bring vor das Wort, so gar nicht zu finden im lateinischen Originaltext, bedeutet, dass sich der Mensch des schöpferischen Wirkens des Worts in sich bewusst werden soll. Ich zitiere den Kommentar von Eckhart. Das Wort liegt in der Seele verborgen, sodass man es nicht weiß noch hört, wenn ihm nicht in der Tiefe Gehör verschafft wird. Vorher wird es nicht gehört. Vielmehr müssen alle Stimmen und alle Laute hinweg, und es muss eine lautere Stille da sein, ein Stillschweigen. Zitat Ende. Das ist das Kernanliegen von Eckharts Predigten. Sich des Wirkens des göttlichen Wortes bewusst zu werden, des Wortes, das immer bei uns ist und uns mit dem Vater, dem Ursprung von allem, verbindet. Und dieses Bewusstwerden geht nur in einer vollkommenen Stille. Es ist nichts, was man sich intellektuell erschließen kann. Deshalb endet Eckhart diesen ersten Abschnitt mit der Bemerkung, ich zitiere, über diesen Sinn will ich nicht weiter sprechen. Zitat Ende. Wie kommt man nun zu der Stille, in der man sich des Wirkens des göttlichen Wortes bewusst werden kann? Eckhart rezitiert den ersten Teil des Zitats, nämlich steh in der Pforte, und bemerkt dazu. Ich zitiere. Wer da steht, dessen Glieder sind geordnet. Er, also Gott, will sagen, dass der oberste Teil der Seele fest aufgerichtet stehen soll. Alles, was geordnet ist, das muss geordnet sein unter das, was über ihm ist. Zitat Ende. Eckhart bezieht sich auf die mittelalterliche Vorstellung einer von Gott hierarchisch geordneten Welt. Diese Ordnung umfasst das gesamte Sein. Gott steht an der Spitze, dann kommen die Engel, die Menschen und schließlich Tiere, Pflanzen und unbelebte Materie. Die Ordnung setzt sich auch schließlich innerhalb eines Menschen fort. So muss die Seele aufgerichtet sein, und zwar in Richtung Gott. Umgekehrt gesagt, die Seele sollte sich nicht dem körperlichen Verlangen unterordnen. An dieser Stelle bitte aufgepasst. Eckhart hebt nicht den moralischen Zeigefinger und verteufelt etwa körperliche Lust. Nein, es geht ihm nur um die grundsätzliche Orientierung der Seele auf Gott hin. Denn Gott, so Eckhart, wirkt nicht in körperlichen Dingen, er wirkt vielmehr nur in der Ewigkeit. Darum muss die Seele gesammelt und emporgezogen sein und muss ein Geist sein. Zitat Ende. Das heißt, in allen Handlungen, die beim Menschen ja immer auch den Körper einschließen, soll man innerlich gesammelt und auf Gott ausgerichtet sein. Besitzt man diese grundsätzlich innere Haltung und Ausrichtung, so ist das, was man tut, im Sinne der göttlichen Ordnung. Anschließend geht Eckhart auf Gott ein. Gott ist eine absolute Einheit, die ganz für sich alleine steht. Und gleichzeitig wendet sich Gott mit seiner Güte uns zu. Eckhart spricht ganz bildlich von Gottes Ausschmelzen. Wird dem Menschen die Güte Gottes bewusst, entfaltet er eine Liebe zu Gott. Eckhart betont jedoch, dass es wichtig sei, nicht an dieser Liebe hängen zu bleiben, sondern eine Erkenntnis über Gott zu entfalten. Ich zitiere. Bleibe ich an der Güte hängen im ersten Ausschmelzen und nehme Gott, sofern er gut ist, so nehme ich die Pforte, nicht aber nehme ich Gott. Darum ist das Erkennen besser, denn es leitet die Liebe. Die Liebe aber weckt das Begehren, das Verlangen. Das Erkennen hingegen legt keinen einzigen Gedanken hinzu, vielmehr löst es ab und trennt sich ab und läuft vor und berührt Gott, wie er bloß ist. Und erfasst ihn einzig in seinem Sein. Zitat Ende. Wenn Eckhart hier von Erkennen bzw. Erkenntnis über Gott spricht, gilt es aufzupassen. Meister Eckhart meint keine rationale Erkenntnis über Gott. In der dominikanischen Tradition, in der Eckhart steht, ist ohnehin keine direkte rationale Erkenntnis über Gott möglich, sondern Gott wird rational indirekt durch das erkannt, was er bewirkt hat. Insbesondere wird er erkannt durch seine Schöpfung und durch die Ordnung, die alles Geschaffene durchzieht. Die Erkenntnis, die Eckhart im Sinn hat, geht über die Rationalität hinaus. Ich wiederhole nochmal den letzten Teil des Zitats. Das Erkennen hingegen legt keinen einzigen Gedanken hinzu, vielmehr löst es ab und trennt sich ab und läuft vor und berührt Gott, wie er bloß ist, und erfasst ihn einzig in seinem Sein. Zitat Ende. Die Erkenntnis über Gott legt also keinen einzigen Gedanken hinzu, keinen einzigen Gedanken. Es ist also kein rationales Sinnieren darüber, wie Gott denn sei. Vielmehr ist die Erkenntnis, die Eckhart im Sinn hat, ein bloßes Berühren von Gott. Der Liebende lässt sich nicht von seiner Liebe hinreißen, sondern geht in den Zustand eines reinen geistigen Beobachtens. Das heißt, der Liebende wird nicht von Gedanken oder emotionalen Bildern überwältigt, sondern bleibt bei dem, was ist. Dies führt zu einer unmittelbaren, nicht rationalen Erkenntnis über Gott. Im folgenden Abschnitt begründet Eckhart theologisch, warum die unmittelbare Erkenntnis Gottes nicht in rationale Gedanken gepackt werden kann. So betont er, dass das Haus Gottes, ich zitiere, oberhalb der Zeit, mehr noch, ganz oberhalb des Hier sei. Das Hier meint die räumliche Verortung, den Raum. Gott ist als absolute Einheit, also jenseits von Zeit und Raum. Da unser Verstand nur in den Kategorien von Zeit und Raum denken kann, können wir Gott nicht mit Gedanken erfassen. Mit anderen Worten, unser Denken ist an Zeit und Raum gebunden. Da Gott jenseits von Zeit und Raum ist, trifft jegliche Vorstellung über ihn nicht den Kern. Wir können uns ihm gedanklich nur annähern. Deshalb sollen wir von Gedanken und Bildern über ihn loslassen und uns ganz auf das einlassen, was hier und jetzt ist. An dieser Stelle eine kleine Zwischenbemerkung. Eckhart spricht vor einem Publikum, das in einer christlichen Gesellschaft aufwuchs und alle religiösen Grundlagen kannte. Vor diesem Hintergrund soll man vom Wissen über Gott loslassen. Eckhart war nicht gegen religiöse Bildung, sondern im Gegenteil. Als Dominikaner gehörte religiöse Bildung zu seinen täglichen Aufgaben. Zurück zur Predigt. Das sich vollständige Einlassen auf das Hier und Jetzt bezeichnet Eckhart als Ausbruch der Wahrheit. Eckhart spricht, ich zitiere, vielmehr soll die Seele im ersten Ausbruch, wo die Wahrheit ausbricht und entspringt, in der Pforte des Gotteshauses stehen und soll das Wort aussprechen und vorbringen. Alles, was in der Seele ist, soll sprechen und loben, und die Stimme soll niemand hören. In der Stille und in der Ruhe, dort spricht Gott in die Seele und spricht sich ganz in die Seele. Zitat Ende. Das Sprechen ist ganz still. Es drückt sich weder in menschlichen Worten noch in Gedanken aus. Es ist ein existenzielles Einsehen, dass Gott mit seinem Wort uns geschaffen hat und in uns wirkt. In der Seele, so fährt Eckhart fort, gebiert der Vater seinen Sohn und hat so große Lust an dem Worte und er hat so große Liebe dazu, dass er niemals aufhört, das Wort zu sprechen über alle Zeit. Zitat Ende. Da Gott über Zeit und Raum völlig erhaben ist, ist der Schöpfungsakt auch nicht etwas Historisches, etwas, das am Anfang aller Zeiten liegt. Denn wir Geschöpfe sind eingebettet in die Zeit. Gott dagegen schafft jetzt, genau jetzt, die Erde, seine Lebewesen, jede einzelne Seele. Jetzt in diesem Augenblick sind wir ganz tief mit Gott verbunden. In jedem von uns gebiert er sein Wort, das uns das Leben schenkt. Natürlich ist auch die unaufhörliche Geburt des göttlichen Wortes in der Seele nur ein Bild, das versucht, sich dem anzunähern, worum es Eckhart geht. Voraussetzung, da ist Eckhart deutlich, ist die Stille. Das stille, kontemplative Verweilen in der Allgegenwart Gottes schätzt Eckhart höher ein als das wortgebundene Beten. Ich zitiere Eckhart. Was man mit den Worten zu loben vermag oder mit dem Munde betet, das ist etwas Geringwertiges. Zitat Ende. Denn für Eckhart ist das Gebet ein Hinaufsteigen zu Gott im Geiste. Gott wirke nur dort, wo Einheit und Ewigkeit sei, nicht dort, wo Gegensätzlichkeit und Zeitlichkeit sei. Darum müsse man in diesem stillen, kontemplativen Verweilen loslassen von allem, auch von Lust, Freude und Wohlbehagen, die man dabei empfinden kann. Das heißt nicht, dass man diese aufkommenden Gefühle unterdrücken soll. Vielmehr soll man sie beobachten und registrieren und dann wieder loslassen. Der Geist ist dabei, so Eckhart, heilig, das heißt auf Gott ausgerichtet, innerlich gesammelt und lässt alles los, was draußen, das heißt, was nicht Gott ist. Ist die Seele auf diese Weise auf Gott gerichtet und hat im Gebet von allem losgelassen, dann besteht in diesem Augenblick eine vollkommene Ordnung. In dieser Ordnung umfasst das Licht der Engel, das Licht der Seele, und beide werden vom göttlichen Licht umfasst. In Anlehnung an Augustinus nennt Eckhart diesen Augenblick, der in tiefer Stille eintreten kann, den Mittag. Eckhart bemerkt dazu: Dann ist der Tag am höchsten, dann ist der Tag im höchsten und im längsten und im vollkommensten, wenn die Sonne am höchsten steht und ihren Schein auf die Sterne gießt, und die Sterne ihren Schein auf den Mond gießen, sodass alles unter die Sonne geordnet wird. Ganz so hat das göttliche Licht, das Engelslicht und der Seelelicht in sich beschlossen, sodass es alles geordnet und aufgerichtet steht. Zitat Ende. Ein Bild für eine Ordnung, die sich nicht in Worte fassen lässt und in jeder Seele angelegt ist. Eckhart schließt seine Predigt mit den Worten: Wir bitten Gott, unseren Herrn, dass er hier mit uns wohne, auf dass wir ewiglich mit ihm wohnen mögen. Dazu verhelfe uns Gott. Zitat Ende. Damit Gott mit uns wohnen kann, müssen wir ihn einlassen und müssen uns der Gegenwart seines Wortes bewusst werden. Dies bedarf keiner jahrelangen Übung und keines scharfen Intellekts. Es bedarf nur der Stille, genauer gesagt der inneren Stille. Eine Stille, die durch beständiges Loslassen begründet wird. Und eine Stille, die durch aufmerksames Beobachten lebendig